Aber dass man dann einen Stick bekommt mit 700 Seiten, ist auf alle Fälle Reporterglück. Nach 2 Minuten ist einfach der Chef von der Firma gekommen und hat mich vom Hof gejagt und dann bin ich wieder heimgefahren. Schließt euch zusammen, also arbeitet nicht gegeneinander, arbeitet miteinander.
Das war Johannes Kress, freier Journalist aus Wien und heute zu Gast bei unserem Podcast. Wir sprechen über rumänische Forstarbeiter, wieso ein USB-Stick Reporterglück bedeutet und warum freies Arbeiten im Kollektiv einfach Sinn ergibt.
Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.
Willkommen zur dritten Folge von Reporter Insights. JournalistInnen erzählen ihre Geschichte. Ich bin David Pister, Teil des 21. Jahrgangs hier in der Reportageschule Reutlingen und heute euer Host. Jeden Monat laden wir JournalistInnen ein, die uns inspirieren und fragen sie aus. Wir wollen wissen, wie sie angefangen haben, wo sie richtig Schwein hatten und was sie gerne früher gewusst hätten. Johannes Kress ist freier Journalist aus Wien. Seit 8 Jahren selbstständig mit Texten im Standard, Falter, der Zeit und beim ORF. Er schreibt über Arbeit und Umwelt, oft investigativ, gerne im Kollektiv mit anderen JournalistInnen. Sein Buch Ausbeutung auf Bestellung über die Ausbeutung migrantischer Arbeitskräfte in Österreich wurde mit dem Bruno-Kreisky-Preis ausgezeichnet. Heute will ich mit ihm darüber sprechen, wie freier Journalismus im Kollektiv funktioniert und was investigatives Arbeiten ohne festes Gehalt eigentlich bedeutet.
Ja, herzlich willkommen, Johannes.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben uns vor 4 Jahren bei einem Rechercheseminar in München kennengelernt, dass du gerade zu prekären Arbeitsbedingungen rumänischer Forstarbeiter in Österreich recherchiert. Was ist denn aus dieser Recherche geworden?
Aus dieser Recherche sind dann mehrere Artikel entstanden, auch eine Radioreportage und sie ist letztlich dann auch vorletztes Jahr in mein Buchprojekt mit eingeflossen, weil ich mich einfach schon seit sehr vielen Jahren mit prekären Arbeitsbedingungen beschäftige und Forstarbeit, Waldarbeit war da einfach ein Teil davon. Wenn du mich jetzt fragst, ob die Recherche etwas an den Arbeitsbedingungen verbessert hat, glaube ich, muss ich eher verneinen. Also hätte ich nicht mitbekommen.
Das heißt, du bist immer noch in dem Bereich am Recherchieren und schaust, was sich da entwickelt.
Ja, das ist leider ein sehr ausgiebiges Feld, das ich da beackere und es gibt wirklich sehr, sehr viele Felder prekärer Beschäftigung und viel zu wenig JournalistInnen, die sich das irgendwie ansehen und genau.
Zurückgeblättert.
Genau, worüber hast du denn deinen allerersten Text geschrieben, der jemals erschienen ist?
Also mein allererster Text war eine relativ unspektakuläre Vorstellung. Hallo, ich bin der neue Praktikant beim Online-Magazin Dahogen. Das ist ein kleines Online-Magazin bei mir in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, in Niederbayern, Bayerischer Wald. Und der erste richtige Artikel war dann eigentlich für seinen Einstieg schon einigermaßen spektakulär. Also das öffentliche Verkehrssystem in dieser Gegend ist katastrophal oder war es zumindest zu dieser Zeit. Ich glaube, da hat sich jetzt wenig verändert und meine Aufgabe war, von einem Ende des Landkreises nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln an das andere Ende zu kommen und darüber einen Artikel zu schreiben. Und ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es waren 5 oder 6 Stunden für 70 Kilometer. Und ich musste einfach auch ein bisschen schummeln. Also ich bin große Strecke zu Fuß gegangen und habe dann auch mal bin eine kleine Strecke per Anhalter gefahren. Und genau, das war aber für so einen Praktikantenartikel irgendwie sehr aufregend. Und da habe ich dann auch relativ schnell irgendwie gemerkt, okay, Journalismus ist was, das kann echt cool sein und das macht mir Spaß und da hat man sehr viele Möglichkeiten, sich irgendwie auszuleben.
Korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber ich habe auch einen Text im Kopf, ich weiß nicht, ob du es bei dem Seminar gesagt hast, über einen eingewachsenen Zehennagel.
Ich glaube, das war einer der ersten Texte, die ich dann für ein Wiener Medium geschrieben habe. Genau. Ja, witzig, dass du das noch im Kopf hast. Da ging es darum, wie gefährlich das wirklich ist und das bis hin zu, die müssen ihren Zeh abnehmen und so weiter und so. Es war nur ein sehr kleiner Artikel, aber es war irgendwie etwas kurios und ist mir in Erinnerung geblieben, genau. Aber ich habe auch in Wien dann irgendwie schnell angefangen, so im lokaljournalistischen, regionaljournalistischen, nicht nur über eingewachsene Zehennägel zu schreiben und da auch irgendwie schnell gemerkt, das ist was Nettes, das könnte man irgendwie eine berufliche Zukunft vorstellen.
Jetzt arbeitest du ja hauptsächlich investigativ. Wie ist es dazu gekommen?
Wie ist es dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe mich schon immer, oder was mich reizt am Journalismus, ist, dass man da oft so ein bisschen oder Einblicke in Felder bekommt, in die man sonst, ich sage jetzt mal als Privatperson, vielleicht nicht so den Einblick bekommt und so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Und mich hat es schon immer gereizt, irgendwie nachzubohren und ein bisschen rumzuwühlen. Und losgegangen ist es, glaube ich, dass ich von einem Studienkollegen mitbekommen habe, dass der Essen ausliefert und die Arbeitsbedingungen da irgendwie ziemlich furchtbar sind. Und ich habe dann mit ihm gesprochen und der hat mich irgendwie zu weiteren KollegInnen vermittelt. Und das war so, das war jetzt keine große Investigativrecherche, aber das war das erste Mal, dass ich mir sowas beschäftigt habe. Und das hat aber dann relativ schnell dazu geführt, dass sich auch aus anderen Branchen wer gemeldet hat. Und so ist es ein bisschen ins Rollen gekommen. Aber ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass ich mich so ganz aktiv dafür entschieden habe, ich werde jetzt Investigativjournalist, sondern wie sehr vieles hat sich das so ergeben. Also ich finde, so gerade als freier Journalist muss man immer wieder auch schauen, womit kann ich Geld verdienen, wo ist ein potenzielles Feld, wo ich irgendwie, sage ich mal, dann auch bis zum gewissen Teil als Unternehmer, wenn mir das irgendwie missfällt, mich so zu bezeichnen, aber im Endeffekt bin ich es, wo kann ich da irgendwie reinstoßen. Und so hat sich einerseits das mit dem Investigativjournalismus ergeben, aber andererseits auch diese Spezialisierung auf Arbeitsbedingungen, prekäre Beschäftigung, Ausbeutung, Menschenrechte.
Und wenn du sagst, man muss aber auch andere Felder im Blick haben, wenn man ja Geld verdienen will und am Ende durchkommen will, was machst du sonst noch außer schreiben und recherchieren?
Vorträge halten, Workshops geben, Bücher schreiben, ich habe 2 Bücher geschrieben, so ist jetzt nichts, was ich permanent mache und ich versuche einfach sehr viel Zeit zu verwerten, also dass ich aus einer größeren Recherche, die ich gerne auch im Team mache, verschiedene Artikel dazu veröffentliche oder in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Medien veröffentliche, anders wäre das auch gar nicht finanzierbar, leider.
Und klappt das gerade gut für dich?
Hätte man die Frage vor 2 Jahren gestellt, hätte ich es eindeutig bejaht, aber mittlerweile ist die Situation am österreichischen Medienmarkt deutlich herausfordernder. Also die Inflation hat sehr angezogen. Also es gibt einen massiven Kaufkraftverlust einfach in den letzten Jahren und die Medienbranche ist sehr stark unter Druck, soweit ich das im Blick habe, auch stärker unter Druck wie jetzt in Deutschland. Also es hat in den letzten Monaten einfach hunderte von Kündigungen gegeben, quer durch die Branche, egal ob Gratismedien, Qualitätsmedien, Fernsehen, Radio. Also das ist gerade sehr, sehr massiv und das spüren auch freie Journalistinnen, vor allem indem halt die Honorare, die eh schon immer prekär sind und waren, bei weitem nicht an die Inflation angepasst worden sind und deswegen kann ich als Freier, ich glaube, immer noch von einer privilegierten Position aus, aber doch sagen, dass es deutlich schwieriger geworden ist.
Spät gerafft.
Was hättest du über das Leben als freier Journalist gerne schon am ersten Tag oder zumindest viel früher gewusst?
Also spontan würde mir jetzt einfallen, Mehrfachverwertung oder dass man einfach aus einzelnen Recherchen viel mehr Geld rausschlagen muss oder versuchen muss, viel mehr Geld rauszuschlagen und dass es ohne dem eigentlich fast nicht geht. Und jetzt, wo ich so drüber rede, fällt mir fast noch was anderes ein. Ich war lange Zeit der Meinung, irgendwie es reicht, wenn ich mich thematisch gut auskenne und mich mit sehr viel Engagement in irgendein Thema reinstürze, da sehr viel Zeit und Energie rein investiere, um irgendwas zu recherchieren. Und der Stil oder die Art zu schreiben ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig oder irgendwie so ein bürgerliches Gehabe, auf das ich gar nicht so viel Wert legen muss. Und ich muss sagen, als Freier fällt es mir jetzt deutlich leichter, seitdem ich mich einfach mal mit Schreiben, mit Erzählweisen, mit Narrativen, mit Sprache viel mehr auseinandergesetzt habe, weil das führte im Endeffekt dazu, dass einerseits die Artikel jetzt nicht nur ansehnlicher sind, besser zu lesen sind, sondern ja auch der eigene Arbeitsprozess viel schneller ist und man auch einfach weniger Artikel zurückkommt oder der Aufwand in der Redigatur deutlich geringer ist. Genau. Also so im Nachhinein hätte ich vielleicht nicht nur Workshops zu recherchieren besuchen sollen, sondern mich auch mal mehr mit wirklich journalistischem Schreiben beschäftigen sollen. Also das auch vor dem Hintergrund, dass ich Journalismus nie studiert habe oder jetzt keine klassische journalistische Ausbildung habe, sondern eben aus der Politikwissenschaft komme.
Ich hätte ja erwartet, dass du was anderes sagst, dass du in die Richtung sagst, dass sich freie Journalisten mehr zusammentun müssen oder mehr netzwerken müssen. Und zwar nicht dieses Netzwerken, was man von LinkedIn kennt, sondern auch in Recherchegruppen zusammenkommen, Ressourcen teilen. Warum sollten das freie Journalisten denn unbedingt tun heute?
Gute Anmerkung. Also ich habe die Frage vorher sehr auf mich persönlich bezogen, aber eigentlich stimmt es, dass mir das ein sehr großes Anliegen ist oder ich von Anfang an irgendwie damit gefremdelt habe, dass freie Journalistinnen, und das liegt bis zum gewissen Grad auch in der Natur der Sache, aber sehr oft mit Ellbogen unterwegs sind und vielleicht eher für sich arbeiten und weniger für andere und sich dabei aber, glaube ich, insgesamt zumindest indirekt auch selbst schaden. Und ich habe deswegen schon vor 4, 5 Jahren mit einem Kollegen oder auf Initiative von einem Kollegen mich in einem Kollektiv mit anderen freien JournalistInnen zusammengeschlossen, um da irgendwie Ressourcen auch besser zu teilen, um auch den Austausch zu haben. Also es betrifft dann auch psychische Unterstützung, sage ich mal, oder so dieses klassische, in Anführungszeichen, Auskotzen, was man ja oft auch unter KollegInnen mal ganz gern macht und so, aber auch Kontakte teilen, über einen Text drüber lesen. Genau, das sind so Punkte und bin stellvertretender Vorsitzender der FreischreiberInnen Österreich, die sich ja gegründet haben, auf Initiative der deutschen Freischreiber. Und in Österreich ist es so, da ist die Sozialpartnerschaft sehr, sehr stark und sehr, sehr stark im politischen Prozess eingebunden. Als freie JournalistInnen sind wir sogenannte neue Selbstständige. Wir sind weder von der Arbeiterkammer, / Gewerkschaft, noch von der Wirtschaftskammer im politischen Prozess vertreten. Dementsprechend prekär sind oft auch die Arbeitsbedingungen. Also die Honorare sind sehr niedrig, niedriger auch als in Deutschland übrigens. Das heißt, es gibt eigentlich wenig oder kaum eine Lobby für freie Journalistinnen in Österreich. Und da ist es mir auch irgendwie ein Anliegen, gemeinsam mit meinen Kolleginnen von den FreischreiberInnen, den freien Kolleginnen irgendwie eine Stimme zu verleihen oder uns da besser einzubringen in den politischen Prozess. Genau, also so insgesamt summa summarum finde ich es sehr, sehr wichtig, da irgendwie sich zusammenzuschließen, einerseits eben aus wirtschaftlichen Überlegungen, aus politischen Überlegungen und auch einfach aus psychologischen Überlegungen raus. Ich finde, da können wir alle nur profitieren voneinander.
Und wie sieht es dann konkret aus? Also dieses FYI-Kollektiv, da bist du ja auch dabei. Wie genau funktioniert das im Alltag? Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr geteilte Büroräume oder geht es da eher um den Austausch an sich?
Geteiltes Büro ist so mein Traum, der aber wahrscheinlich noch irgendwie in weiter Ferne liegt. Bisher ist das geteilte Büro eher ein digitales Büro. Also wir haben ein Slack-Channel, also ein Kommunikationstool, Chat-Tool, in dem wir uns sehr regelmäßig austauschen. Wir recherchieren vor allem an größeren Projekten gemeinsam, also nicht immer das ganze Kollektiv, sondern meistens unterschiedliche Teams, beantragen da Stipendien. Wir treffen uns einmal monatlich online, wir treffen uns einmal monatlich offline, um uns auszutauschen. Wir tauschen Kontakte aus, wir geben uns Feedback, wir teilen uns gewisse Ressourcen bzw. Programme bis hin zu ganz praktischen Dingen wie eine Liste mit Kontakten in verschiedene Medien, also die konkreten RedakteurInnen als Ansprechpartner und in einer weiteren Zeile dann das Honorar, was das Medium bezahlt, oder Cafés in Wien, in denen man ruhig arbeiten kann oder gut Interviews führen kann. Also wir versuchen im Endeffekt so eine Art Redaktion zu simulieren. Also dieses Wissen, und sei es Wissen um journalistische Techniken oder Wissen um einen guten Ort, um ein Interview zu führen, das versuchen wir einfach besser zu teilen.
Wir werden ja hier auf der Reportageschule auch im Grunde ausgebildet, um freie JournalistInnen zu werden. Was gibt es denn für Risiken der freien Arbeit, die man als Angestellter jetzt gar nicht auf dem Schirm hat unbedingt?
Ich weiß nicht, ob man das auf dem Schirm hat, aber ein großes Risiko ist halt einfach, die soziale Absicherung fehlt nahezu gänzlich. Also einerseits Arbeitslosigkeit, obwohl ich das jetzt als so großes Risiko nicht sehe, weil man ja doch eine ganze Menge an Medien hat, für die man potenziell schreiben kann. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich mir das Handgelenk brich und was ja durchaus passieren kann, ich mache irgendwie regelmäßig Sport und habe ein gewisses Talent dafür, mir sehr komische Verletzungen zuzuziehen. Aber was passiert, wenn ich 6 Wochen keine Tastatur bedienen kann und so? Also da, ich weiß gar nicht, auf was ich da konkret Anspruch hätte, aber es ist auf alle Fälle sehr, sehr wenig und ich glaube erst nach irgendwie 35 oder 40 Tagen. Das ist was, über das man sich auf alle Fälle Gedanken machen soll und dann sollte man sich auch einfach darauf einstellen, die Honorare sind vor allem im Print- und Online-Bereich verdammt niedrig und ich kenne wenige Leute, vor allem in Österreich und Deutschland noch mehr, die rein von dem leben können. Also das, und ich finde, es wird in den letzten Jahren eher schlechter als besser und da bringt natürlich ein Angestelltenverhältnis durchaus Vorteile mit sich, also vor allem was die Sicherheit, die soziale Sicherheit anbelangt. Und das eingebettet sein in auch redaktionelle Infrastruktur. Also so klassisches Beispiel ist immer, wenn bei mir irgendein technisches Teil, vor allem der Computer, nicht funktioniert, kriege ich die Krise und muss irgendwie schauen, wie ich das hinbekomme. Und in einer Redaktion könnte ich halt irgendwie den Technik-Support anrufen oder so. Also das sind so marginale Sachen, aber ich finde sowas kann man schon im Hinterkopf behalten. Und genau, aber trotzdem würde ich jetzt nicht pauschal davon abraten, in freien Journalismus zu gehen. Ich finde also selten, dass mir mein Job mal keinen Spaß macht. Ich sitze in keinen Sitzungen rum, wo ich mir denke, was mache ich hier eigentlich? Ich mache selten Themen, die mir keinen Spaß machen. So, es ist alles ein Für und Wider.
Also es gibt auch die glücklichen Momente, was uns zur nächsten Kategorie führt.
Reporterglück.
Gibt es eine Situation, bei der du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst und daraus dann eine Geschichte, eine Recherche entstanden ist?
Also ich finde, da gibt es eine Episode, die das auf alle Fälle erfüllt, obwohl der Ort in diesem Fall mein Schreibtisch war. Das war jetzt nicht besonders spektakulär, aber ich habe über mehrere Ecken insgesamt 700 Seiten interne Dokumente vom Paket zu Stelldienst DPD bekommen. Und das war einfach ein Schatz an Arbeitszeitaufzeichnungen, Lohnzettel, Verträge, Zustelllisten, an dem ich mich einfach sehr reichlich bedienen habe können. Also ich finde, bei Recherchen zu prekärer Arbeit, zu Arbeitsbedingungen, Arbeitsausbeutung hat man oft das Problem, dass die, in Österreich sagt man, die Suppe sehr dünn ist, also die empirische Evidenz oft irgendwie schwierig ist und vor allem, wenn es vor Gericht geht, das oft sehr heikel ist, weil manches dann nur auf mündliche Erzählungen basiert oder was mit Dokumenten sehr schwierig zu belegen ist oder sich ein Unternehmen sehr gerne drauf rausredet und sagt, ja, das sind jetzt nur 3-4 Einzelfälle, aber im Großen und Ganzen ist in unserem Unternehmen alles voll okay. Und in diesem Fall waren das einfach 700 Seiten, die meiner Meinung nach, auch wenn DPD das anders sieht, sehr, sehr klar belegt haben, was in diesem Unternehmen irgendwie Sache ist. Also das war einfach, ja, sehr, sehr schön, das in den Händen zu halten und macht auch das Recherchieren deutlich angenehmer. Und man ist ja deutlich entspannter, was irgendwie so rechtliche Hürden anbelangt oder was unangenehme Mails von der Gegenseite anbelangt.
Und in dem konkreten Fall, was war es dann, die Vergehen von DPD?
Also da ist eben aus diesen Aufzeichnungen hervorgegangen oder was sich da auch im Gesprächen mit DPD-Paketzustellern herausgestellt hat, dass die 13, 14, 15 in Extremfällen bis zu 17 Stunden pro Tag arbeiten. Die Stundenlöhne sich wirklich auf einem Niveau von 4, 5, 6 Euro bewegen, die vor allem zur Weihnachtszeit, wenn die Paketflut wirklich riesig ist, teilweise in ihren Transportern schlafen, weil sie sonst gar nicht mehr die Zeit haben. Die soziale Absicherung ist sehr, sehr gering, was einfach daran liegt, dass die zwar ein DPD-Cappy aufhaben und ein DPD-Shirt tragen und auf dem Transporter DPD steht und die an der Haustür ein DPD-Paket entgegennehmen, die aber rein formell selbstständig sind und deswegen kaum Anrecht auf ArbeitnehmerInnen-Rechte haben, was natürlich für DPD super ist, weil das sehr viel Geld spart. Genau, aber für die Seite der Lohnabhängigen natürlich katastrophal ist. Also DPD wird die Version, die ich hier jetzt erzählt habe, wird dem natürlich widersprechen und sie sagen, die Leute wollen ja selbstständig arbeiten und die wollen dieses starre Korsett aus ArbeitnehmerInnentum gar nicht so und sie bieten ihnen ja Flexibilität und Unternehmertum und ja, ich lasse das jetzt mal so stehen.
Und dieser Dokumentensatz, wie bist du da dran gekommen? Ging das dann über einen anonymen Briefkasten oder einfach per Mail? Wie funktioniert sowas?
Also es ist über einen Anruf gelaufen und die Person wohnt so circa 3 Stunden weg von Wien. Ich bin da mit dem Zug dann hingefahren, habe die Person daheim besucht und die hat mir dann erstmal erklärt, was in diesen Dokumenten überhaupt drinsteht oder was es mit den Dokumenten überhaupt auf sich hat, weil so 700 Dokumente von einem Unternehmen, das ich bis dato noch nicht kannte, also ich habe erstmal wen gebraucht, der mir erklärt, was ist da eigentlich Sache, wo könnte für mich da potenzieller Ansatzpunkt sein. Genau, und die hat er mir dann einfach auf einen Stick überspielt und mitgegeben.
Und würdest du sagen, das ist dann wirklich Reporterglück oder hast du dir in dem Bereich, was Arbeitsbedingungen angeht, einfach schon so einen Namen gemacht, dass die Leute auf dich zukommen? Also dass es dann die Basis eigentlich schon deine Arbeit ist, die dann die Leute dazu verleitet?
Ja, beides irgendwie. Also ich habe natürlich irgendwie in diesem Feld schon viel gearbeitet und bestimmt auch irgendwie einen Namen. Aber dass man dann einen Stick bekommt mit 700 Seiten, ist auf alle Fälle Reporterglück. Also ist mir vorher noch nie passiert und nachher auch in der Dimension nicht mehr.
Schwein gehabt.
Also wir hatten es jetzt ja schon, du recherchierst zum Beispiel über Forstarbeiter oder über Kreuzfahrtschiffe, über Lieferdienste, da wo es prekär ist und wo es um Arbeit geht. Ich könnte mir vorstellen, da gab es bestimmt auch mal eine Situation auf Recherche, die ein bisschen brenzlig wurde und die auch ganz anders hätte ausgehen können.
Ich würde vielleicht eher auf die Forstarbeiter zu sprechen kommen. Also ich habe damals mit meinem Kollegen Christoph Mackinger, den du ja eh auch kennst, der ja auch bei dem erwähnten Kurs in München dabei war, mit dem war ich im Februar 2022 eben in Rumänien, um zur Forstarbeit zu recherchieren. Wir waren da an der Grenze zur Ukraine und am zweiten Tag, an dem wir da waren, ist der Krieg ausgebrochen und Russland ist in die Ukraine einmarschiert, was einerseits einfach eine Stresssituation war, weil wir wirklich die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen haben sehen und das insgesamt eine Situation war, die man halt zum Glück vorher so nicht kannte. Was aber auch dazu geführt hat, dass natürlich sämtliche oder viele von unseren Termine abgesagt worden sind. Weil die natürlich in dem Moment irgendwie was anderes im Sinn hatten, als mit österreichischen Reporter zu reden, sondern die Gegend darauf vorzubereiten, dass da jetzt wahrscheinlich bald sehr, sehr viele Flüchtlinge kommen werden. Und wir hatten dann das Glück, dass einer der Bürgermeister wirklich sehr, sehr motiviert war und irgendwie seinen Terminkalender so verschoben hat und wirklich sehr viel Zeit noch investiert hat, um uns doch noch zu treffen und so uns ermöglicht hat, dass die Recherche und dieser Ausflug nach oder diese Fahrt nach Rumänien für uns doch noch irgendwie zum positiven Abschluss gebracht hat.
Könntest du vielleicht noch mal kurz, weil es jetzt öfter schon um die Forstarbeiter ging, was da eigentlich das Thema ist oder der Kern der Recherche?
Die Recherche ist entstanden. Ich hatte zu ErntearbeiterInnen recherchiert, also im Süden von Österreich gab es da einen Fall von einem Bauern, der rumänische ErntearbeiterInnen zu wenigen Euro pro Stunde beschäftigt hatte. Und während dieser Recherche ist mal der Satz gefallen, ja, aber in der Forstarbeit ist es ja noch viel schlimmer. Ich habe mir das nur so markiert und hatte in dem Moment auch irgendwie keine Zeit, dem nachzugehen und habe dann erst ein paar Monate später angefangen, mit drei Kolleginnen aus dem Kollektiv zum Thema Forstarbeit zu recherchieren. Und da sind auch einerseits die Arbeitsbedingungen sehr prekär, also die Löhne sind sehr niedrig. Es kommt auch sehr oft einfach zu illegalen Praxen, also Löhne werden nicht anständig ausbezahlt, Urlaubsgeld wird nicht bezahlt. Die Leute unterschreiben irgendwelche Blankostundenlisten oder verstehen eigentlich gar nicht, was in den Arbeitsverträgen drinsteht. Es kommt teilweise auch zu verbaler oder körperlicher Gewalt. Und ein sehr wesentliches Problem bei der Forstarbeit ist einfach, dass das sehr gefährlich ist. Und gerade wenn irgendwie gespart wird, also der Kostendruck ist sehr hoch in der Branche, dann wird gerne mal die Aufsichtsperson eingespart, was dazu führt, dass es hunderte Verletzte gab in den letzten Jahren und ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube 16 Tote. Es gab irgendwie 16 Tote rumänische Forstarbeiter in österreichische Wälder und wir haben dazu eine Zeit lang in Österreich recherchiert und es ist wirklich sehr, sehr schwierig damit, Betroffenen ins Gespräch zu bekommen, weil einerseits haben die jetzt wenig Lust, da irgendwie zu reden, weil einfach der Druck, glaube ich, auch sehr groß ist. Und andererseits ist es aber fast unmöglich, die aufzusuchen, weil du, also natürlich hörst du die Motorsäge im Wald, aber woher weißt du, dass das Rumänen sind? Und selbst wenn, kann man sich ja nicht in deren Umgebung begeben, weil es halt gefährlich ist einfach. Und genau, ich habe dann versucht, in Österreich und am Sonntag mal so eine Unterkunft zu besuchen. Also das fällt dann eher in die Kategorie Reporterunglück. Ich bin da Sonntag um 5 Uhr in der Früh in Wien los und dann irgendwie nach glaube, 5 Stunden nach Kärnten gefahren und dann mit dem Auto nochmal 1,5 Stunden und war dann endlich an dieser Unterkunft, also Sonntag, weil ich mir gedacht habe, die haben da frei, bin da mit einer Dolmetscherin hin und nach 2 Minuten ist einfach der Chef von der Firma gekommen und hat mich vom Hof gejagt und dann bin ich wieder heimgefahren. Also das war irgendwie nicht der erfolgreichste Sonntag, aber immerhin eine schöne Geschichte.
Und wie seid ihr dann an die Arbeiter gekommen? Denn deshalb seid ihr dann nach Rumänien gefahren auch.
Genau. In Rumänien war es dann irgendwie auch mit Hinterbliebenen oder Personen vor Ort, war es dann irgendwie deutlich einfacher ins Gespräch zu kommen. Da gibt es auch wirklich Orte, also die rumänischen Forstarbeiter in Österreich kommen sehr oft aus derselben Gegend in Rumänien. Also da gibt es einfach so informelle Netzwerke. Das ist eine Gegend an der Grenze zur Ukraine, die sehr viel Wald hat. Das heißt, die Leute haben auch eine gewisse Erfahrung mit Waldarbeit. Und da gibt es Dörfer, die haben in den letzten Jahren mehrere Tote zu beklagen, also Tote in österreichischen Wäldern dann. Und da ist das Problem halt sehr viel präsenter wie jetzt in der österreichischen Öffentlichkeit. Und dann war auch die Bereitschaft, mit uns zu reden, einfach entsprechend größer.
Darum mache ich es trotzdem.
Du hast jetzt gesagt, prekäre Bezahlung, unsichere Auftragslage, große Firmen, die einem entgegenstehen. Warum machst du trotzdem weiter mit dem Journalismus?
Also es hat natürlich auch sehr, sehr viele reizvolle Seiten. Also insgesamt Journalismus, ich finde es einfach so ein Privileg, wenn mich was interessiert, dass ich die Person, also sei es ein Wissenschaftler, sei es eine Politikerin, sei es ein NGO, einfach anrufen kann und mit der ins Gespräch kommen kann. Also ich habe irgendwie schon mit so vielen interessanten Leuten gesprochen in den letzten Jahren und ich glaube, da gibt es wenig Jobs, wo das in der Art und Weise möglich ist. Und jetzt spezifisch auf das Arbeiten als Freier, ich finde, man hat eben wirklich die Flexibilität bis zu einem gewissen Grad, nicht absolut, sich mit Themen zu beschäftigen, die wirklich Spaß machen. Also ich stehe selten in der Früh auf und denke mir, ich habe heute keine Lust auf Arbeiten. Also eigentlich bin ich immer mit Spaß dabei. Ich mache selten Sachen, die mir weniger Spaß machen. Und dann kommen so kleine Toppings dazu, wie ich muss mir nicht jeden Tag in der Früh Jeans anziehen und in ein Büro fahren. Ich kann auch mal Mittagsschlaf machen. Genau, das sind so die Vorzüge, also insgesamt, wie gesagt, das ist ein Für und Wider, aber für mich überwiegen definitiv die Vorteile.
Das heißt, wenn dir jetzt eine Festanstellung angeboten würde, du würdest sie nicht annehmen und weiter frei arbeiten?
Es wird ein bisschen drauf ankommen, also ich könnte mir einfach gerade kein Szenario vorstellen, was für mich attraktiv genug wäre, muss ich sagen. Das liegt aber auch daran, es gibt in Österreich insgesamt wenig Medien. Tageszeitung wird für mich nicht in Frage kommen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also das so die Vorstellung, jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Deadline zu haben, so funktioniere ich einfach nicht. Und abseits davon gibt es dann irgendwie wenig, wo ich sagen würde, da gebe ich meinem freien Dasein jetzt auf dafür, aber ich würde es jetzt nicht generell und kategorisch und für immer ausschließen.
Und glaubst du, das hatten wir eingangs schon mal kurz beredet, glaubst du, deine Arbeit kann was verändern an den Gegebenheiten?
Ja, zumindest hoffe ich das irgendwie. Also das ist schon auch was, warum ich gern journalistisch arbeite oder, wie hast du das genannt, mich großen Unternehmen irgendwie oder großen Konzernen aussetze. Ich finde, das ist schon eine Möglichkeit, zumindest zu versuchen, irgendwas zu verbessern. Ob das dann gelingt, ist so die Frage. Zumindest habe ich es geschafft, dass gewisse Unternehmen mal in einem öffentlichen Fokus stehen, die vorher vielleicht mit ihren Praktiken zu Unrecht nicht im Fokus waren. Ob das nachhaltig was verändert hat, ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber kann zumindest behaupten, ich habe es versucht. So. Nee.
wie gesagt, wir sind ja hier auf der Schule, 13 Leute, die sich ausbilden lassen. Wenn du uns in Ausbildung jetzt einen Tipp mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
Es klingt so, als wäre ich sehr, sehr alt. schließt euch zusammen. Also arbeitet nicht gegeneinander, arbeitet miteinander. Und ich glaube, da könnt ihr alle davon profitieren, können auch die Journalistinnen um euch herum profitieren. Es macht die Arbeit besser, es macht mehr Spaß. Das Ergebnis ist besser. Genau, und ansonsten genießt die Ausbildung. Ich finde es ein großes Privileg, eine Klasse von 13 Personen zu sein, und macht das Beste draus und habt Spaß dabei.
Ich sag danke, dass du da warst, Johannes.
Ich sag danke für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht.
Das war Johannes Kress in der dritten Episode von Reporter Insights. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked, abonniert und teilt ihn gerne. Das hilft uns, gehört zu werden. Wir freuen uns über Feedback, am liebsten über Insta. Da heißen wir @reportageschule.
Reporter Insights ist eine Produktion der Reportageschule und Reportagen FM.